Konvent Kiosk, der Podcast. In den Zeiten der Corona-Epidemie hat sich vieles in unserem Leben verändert. Zum Beispiel, dass wir uns derzeit nicht bei großen Konferenzen treffen. Stattdessen begegnen wir uns digital. Konvent Kiosk, der Podcast. Unser Beitrag dazu, dass wir miteinander vernetzt und im Gespräch bleiben. Eigentlich fehlt ja nur noch Kanzler. Unser Gast heute am Konvent Kiosk war Vizekanzler, Außenminister, Umweltminister, Wirtschaftsminister, Ministerpräsident, Parteivorsitzender. Heute ist er Berater, Publizist und Autor. Willkommen, Sigmar Gabriel.
Hallo, ich grüße Sie. Die wichtigste Eigenschaft oder die wichtigste Aufgabe haben Sie aber nicht genannt.
Sagen Sie.
Vater von 3 Töchtern.
Oh, das stimmt. Ich habe 2. Ja, da haben Sie recht. Alles Gute nachträglich zum 61. Geburtstag. Wie haben Sie gefeiert?
Nur mit der Familie auf einem kleinen Boot in der Nähe von Potsdam. Wir haben quasi Picknick auf dem Wasser gemacht.
Das ist ein guter Plan in so besonderen Zeiten, Corona. Wie geht's Ihnen eigentlich nach einem halben Jahr Leben in mit der Epidemie?
Ich traue mir das immer nicht zu sagen, weil ich diese Zeit als unglaublich entspannend empfunden habe. Ich glaube, ich war seit meinem 14. Lebensjahr nicht mehr so lange zu Hause am Stück und habe natürlich in der Zeit, meine Frau ist Zahnärztin und ist weiter arbeiten gegangen. Das heißt, ich habe nicht nur Homeoffice gemacht, sondern vor allen Dingen hatte ich die beiden kleinen Kinder die ganze Zeit hier bei mir. Und das war eine tolle Zeit. Ich weiß, dass für viele Menschen das ganz schlimm war und auch immer noch schlimm ist. Und wir sind natürlich hier privilegiert. Wir haben einen großen Garten. Die Sonne hat in der Zeit oft geschienen. Also uns ging's gut, aber ich weiß, dass man das nicht verallgemeinern darf. Deswegen traue ich mir das manchmal gar nicht zu sagen.
Ich meine, wir sind ja im Moment audio-only, also insofern haben wir den Vorteil, dass wir einfach miteinander reden können. Aber haben Sie schon viereckige Augen mit den vielen Videokonferenzen?
Nee, aber ich muss sagen, das ist das Erste, was mir jetzt in den letzten Tagen wieder gefallen hat, dass es doch ein paar kleinere Veranstaltungen gab, wo man Menschen real getroffen hat. Also das war mir dann am Ende auch zu viel. Aber ansonsten war das eine entschleunigte Zeit und das fand ich angenehm.
Ist das auch schon so ein Mantra, das Ihnen hilft und möglicherweise auch kopierbar ist, jetzt für unser Auditorium mit diesen besonderen Bedingungen umzugehen?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist ja jetzt erstens, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ja schon 61. Das heißt, ich nähere mich sozusagen dem Rentenalter. Als junger Mensch sieht man das wahrscheinlich ganz anders. Dann ist es so, dass ich die Jahre davor eben doch häufig nicht zu Hause war, meine Kinder nicht so oft gesehen habe. Deswegen war das einfach für mich eine sehr schöne Zeit. So einfach verallgemeinern kann man das nicht. Gucken Sie sich an, wie viele Leute jetzt Angst um ihren Arbeitsplatz haben oder diejenigen, die jetzt in einer Dreizimmerwohnung waren und nicht rausgehen sollten oder sich nur mit wenigen Menschen getroffen haben. Das ist schon eine sehr herausfordernde Zeit für viele Menschen.
Geben Sie doch, um so mal einen Deckel auf den Corona-Part unseres Gesprächs zu machen, geben Sie der Bundesregierung doch mal kurz eine Schulnote fürs Krisenmanagement. Sagen wir ein Halbjahreszeugnis.
Ich finde, die haben das im Vergleich zu vielen anderen Ländern sehr gut gemacht. Und es wird ja viel darüber geschimpft, dass die Politik auch widersprüchlich war. Das stimmt. Aber ich meine, das ist eine Krise, wie wir sie noch nirgendwo auf der Welt gehabt haben. Zeitgleich überall ein Virus, der eben doch viele Menschen getötet hat. Und sonst ist es ja auch üblich, Politik, egal was passiert, hinterher immer zu kritisieren für das, was sie vorher falsch gemacht hat. Hier würde ich sagen, es ist fast normal, dass auch Fehler gemacht wurden. Oder es ist normal. Und wenn Sie mal die Zahl der Toten vergleichen, die lag in den USA bei fast pro 1 Million Einwohner bei knapp 600, bei vielen anderen bei über 500 und in Deutschland bei knapp über 100 Toten pro 1 Million Einwohner. Das zeigt doch, dass offensichtlich die Regierung Dinge richtig gemacht hat. Auch wenn es zwischendurch Wechsel in der Politik gab, Streit gab. Das ist, finde ich, bei so einer großen Krise fast was Normales.
Gucken wir politisch dahin, was Sie kurz erwähnt haben in die USA. Die Wahl steht bevor, nicht mal 2 Monate mehr bis dahin. Sie lösten Ende Juni Friedrich Merz als Vorsitzender der Atlantikbrücke ab. Der gemeinnützige Verein ist ja schon länger aktiv, als wir beide leben. und hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Europa, Amerika auf allen Ebenen zu vertiefen. Und Sie sagten beim Amtsantritt, das Verhältnis zu den USA ist nicht besser oder schlechter, als wir es seit den 50er Jahren gewohnt waren, sondern schlicht anders. Um in diesem Verhältnis neue Impulse zu setzen, ist die Atlantikbrücke genau der richtige Ausgangspunkt. Gäbe es sie nicht schon, müsste man sie erfinden. Hätte Norbert Röttgen wahrscheinlich auch ähnlich formuliert, würde ich mal sagen. Ohne Zweifel schaut er die Welt ein bisschen weniger sachlich, ein bisschen weniger diplomatisch auf ein Datum, diesen 3. November. Die US-Präsidentenwahl, Trump oder Biden, Amtsinhaber oder Herausforderer, Weltrettung oder Weltvernichtung, je nach Standpunkt. Als würde am 4. November dann einen Tag später alles gut oder alles verloren sein, obwohl die neue Amtszeit ja erst im Januar beginnt. Wie ist denn Ihre persönliche intellektuell, mental, emotionale Gemengelage augenblicklich im Blick auf diese Wahl?
Na gut, natürlich ist Trump ein Präsident und eine Administration, die ohnehin bestehende Konflikte immer schlimmer gemacht hat. Also der ist der erste Präsident der Vereinigten Staaten, dem Bündnisse und Allianzen egal sind. Für ihn ist die Welt eine Arena, in der sich der Stärkste durchsetzt und der Rest hat gefälligst zu folgen. Und das Paradoxe ist ja, dass die größten Gegner wie China oder auch Russland das ja ähnlich sehen. Für die sind solche Gebilde wie die Europäische Union seltsam. Da gibt es keinen Chef in Europa. Alle dürfen mitreden. Ein Land wie Malta mit 400.000 Einwohnern hat genauso viel zu sagen wie Deutschland mit 82 Millionen. Das ist etwas, was die nicht akzeptieren und deswegen versuchen sie ja auch, Europa zu spalten. Das tun die Amerikaner unter Donald Trump, das versuchen die Chinesen, die Russen. Und wir vergessen auch manchmal, dass Europa nur deshalb zusammenhält, weil der Kleine keine Angst haben muss, vom Großen überrannt zu werden. Das ist das eine. Das ist insofern erstaunlich, als der eigentliche Multiplikator amerikanischer Macht nach dem Zweiten Weltkrieg die Fähigkeit war, Allianzen zu schmieden. Das unterscheidet die Supermacht USA von ihren Konkurrenten, damals Sowjetunion oder heute Russland und China. Diese beiden Länder haben es nie geschafft, Partnerschaften, Allianzen hinzubekommen. Das haben nur die Vereinigten Staaten geschafft. Und ausgerechnet das stellt Donald Trump in Frage. Das macht den Umgang mit ihm noch weit schwieriger, als er sowieso wäre. Denn, und das meinte ich mit meiner Rede damals, die Vereinigten Staaten haben sich geändert. Und auch wenn Joe Biden Präsident wird, werden wir nicht einfach wieder zurück auf die schönen, ruhigen Zeiten, sozusagen zu Beginn der 90er oder 2000er Jahre zurückgehen. Denn die Veränderungen in den USA haben schon relativ bald nach Fall des Eisernen Vorhangs begonnen. Die Amerikaner sind weniger europäisch, mehr pazifisch. Es war Obama, der gesagt hat, Amerika ist eine pazifische Nation. Alle anderen amerikanischen Präsidenten hatten immer gesagt, Amerika sei eine transatlantische Nation. In Wahrheit übrigens waren sie immer beides. Und der Pivot to Asia, sozusagen der Blick nach Asien, der hat unter Obama begonnen und nicht unter Trump. Und es hat einen ganz einfachen Grund. Dort ist der große technologische, politische und wahrscheinlich auch militärische Wettbewerber der USA, das China. Das ist nicht mehr Russland. Russland empfinden die USA immer noch als Ärgernis, aber eigentlich gucken die auf Russland ein bisschen so, wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, Russland, das ist Obervolta mit Atomraketen. Also ein militärischer Koloss, aber wirtschaftlich ganz dünne Beinchen, kein wirklicher Wettbewerber für die Vereinigten Staaten. Und jetzt konzentrieren die USA ihre Kräfte, ihre finanziellen, ihre wirtschaftlichen und auch ihre militärischen Kräfte auf diesen Wettbewerber. Und das wird sich nicht ändern nach der nächsten Präsidentschaftswahl. Und das hat für uns Europäer ganz viele unterschiedliche und meistens unbequeme Konsequenzen. Es beginnt damit, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg ja zur europäischen Macht wurden, auch wenn sie ein paar tausend Kilometer weit weg waren. Amerika wird weit weniger europäisch und viel pazifischer werden. Das hat übrigens auch was mit dem Wandel der Bevölkerung zu tun. In ein paar Jahren wird die Mehrzahl der Amerikaner keine europäischen Wurzeln mehr haben, sondern asiatische, lateinamerikanische, afrikanische. Und diese Menschen gucken mit weit weniger Sentimentalität auf Europa, als das ihre die Vorgängergenerationen getan haben, die sozusagen noch richtige Einwanderergeschichten in ihrer Familie kannten. Das Zweite ist, dort, wo die Amerikaner sich zurückziehen, entsteht ja kein Vakuum. Es gibt kein Vakuum in der internationalen Politik, sondern da, wo einer den Raum verlässt, dringen andere in den Raum vor. Und das sehen wir im Nahen und Mittleren Osten, wo die Amerikaner sich zurückziehen, in Syrien. Sie werden es in Afghanistan tun. Sie werden es im Irak machen. Dort dringen andere Mächte vor. Russland, China, die Türkei. In Libyen finden sie sogar Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate mit Waffengewalt. Und Europa steht eigentlich draußen vor und weiß nicht so richtig, was es machen soll, weil wir keine Machtprojektion entfalten. Und selbst die Ohnmächtigen suchen nach einer Macht, an der sie sich anlehnen können. Die Rebellen gegen Assad in Syrien, als unter Obama der Rückzug Amerikas aus Syrien begann, an wen haben sie sich gewandt? Nicht an die Demokratien Europas, sondern an Moskau, weil da die nächste Machtprojektion war. Und das heißt, für uns brechen unbequeme Zeiten an, weil in unserer unmittelbaren Nachbarschaft niemand mehr da ist, der da den Weltpolizisten spielt. Wir fanden das ja auch immer schrecklich, wenn die USA das überall gemacht hat. Jetzt lernen wir, dass wenn der Polizist von der Straße weg ist, die Gangster kommen. Und was machen wir? Ökonomisch die Auseinandersetzung. Wir können nicht so einfach uns entkoppeln von China. Dann können sie die deutsche Automobilindustrie gleich vergessen. Das heißt, wenn die Amerikaner von uns fordern, Decoupling von China, das ist für uns praktisch unmöglich. Das heißt, wir kommen in große Konflikte, die wir früher nicht hatten. Und es wird viel Kraft in der Politik bedeuten, da Europa und Deutschland sicher durch die, glaube ich, ziemlich hohen Wogen der internationalen See zu führen.
Da werden wir bestimmt noch drauf kommen, ob das mit Deutschland geht oder nur mit Europa geht. Aber ich möchte noch ein Momentchen in den USA bleiben. Sie haben angeführt, das Recht des kleinen Malta, dieses Beispiel. Da haben wir ein schönes Vorbild. South Dakota, ein Bundesstaat, ein US-amerikanischer Bundesstaat, der ungefähr so groß ist wie Deutschland, knapp 1 Million Einwohner hat, hat 2 Senatoren, so wie New York State oder so wie Kalifornien. Insofern hat das auch eine demokratische Tradition. Aber gucken wir mal nochmal auf diese Wahl. Ein antiquiertes Wahlsystem aus der Fernwahrnehmung, bei dem die Entscheidung letztendlich von wenigen Swing States abhängt, ein nicht einzufangender Amtsinhaber, der schon Monate vor der Wahl von Manipulation spricht, den Postal Service bei der Briefwahl behindern will, betagter Herausforderer, der sich aus dem Keller seines Hauses in Delaware an die Öffentlichkeit wendet. Man kommt ja eigentlich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr raus. Ist das aus Ihrer Sicht eine politische Bananenrepublik, die älteste Demokratie der Neuzeit auf der allerletzten Runde?
Also ich wäre als Deutscher ein bisschen zurückhaltender in der Beurteilung von Demokratien, die deutlich älter sind als unsere und die auf dem Weg eine nicht so große Blutspur hinterlassen haben wie wir Deutschen. Also da, wir neigen ja inzwischen als Deutsche dazu, dass wir immer alles besser beurteilen können als diese Nation selbst. In Großbritannien finden wir das Wahlsystem schlecht, weil es ein reines Mehrheitswahlsystem ist. In den USA finden wir dieses System der Wahlmänner und der Senatoren nicht richtig. Ich bin ein bisschen zurückhaltend. Das sind Demokratien, die sind älter als wir. Sie haben eine andere Entstehungsgeschichte als wir. Wir haben übrigens unsere Verfassung auch nicht ohne Unterstützung der Briten, der Franzosen und der Amerikaner aufgeschrieben. Und deswegen würde ich mal sagen, das gibt bestimmt Dinge, die wir nach unserem Verständnis anders machen würden. Aber ich wäre mal sehr zurückhaltend, da gleich sozusagen alles in den Orkus zu werfen und die Demokratie der Vereinigten Staaten zur Bananenrepublik zu erklären. Ich meine, dafür haben wir in der Weltgeschichte deutlich mehr Unheil angerichtet und haben eine deutlich kürzere Erfahrung. Deutschland musste noch nicht seine demokratische Verfasstheit in großen Krisen unter Beweis stellen. Das müssen wir gerade vielleicht zum ersten Mal. Und deswegen rate ich dazu, nicht mit dieser Elle durch die Welt zu gehen, Das ist ein bisschen Großmannssucht.
Gucken wir uns mal die Republikanische Partei an von Donald Trump. Ist das ein Lehrstück in Hijacking politischer Parteien, die GOP, die Grand Old Party, immerhin die Partei von Lincoln, von Eisenhower, der ja schon die Warnung ausgesprochen hatte vor der Macht des Military Industrial Complex. Ist das ein Vorbote dessen, was demokratische Parteien in der westlichen Welt vor sich haben vielleicht noch?
Wenn ich schlecht schlafe, dann denke ich auch immer daran, oh je, was in Amerika stattfindet, 10 Jahre später ist das auch bei uns.
Genau.
Also von Coca-Cola über Rock'n'Roll bis möglicherweise so etwas. Und wir sehen ja Vorboten europäischer Spaltungen der Gesellschaft. Also Trump ist ja nicht die Ursache der gesellschaftlichen Spaltung in den USA, sondern eher deren Ergebnis. Mhm. Und das gab es schon. Mit der Tea Party-Bewegung ging das los. Eigentlich etwas eher Unamerikanisches, dass man eine so tiefe Spaltung des Landes hat. Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass in Amerika der Eindruck entstand, die Eliten in Washington kümmern sich immer nur um ihre eigenen Interessen und nicht ums Land. Ich mache mal ein Beispiel. Ich war in West Virginia, das Land, das 83 Jahre von den Demokraten regiert wurde, Gewerkschaften sehr stark. Und dann hat das Trump, glaube ich, mit 40% Vorsprung gewonnen. Ich wollte mal wissen, woran liegt das? Und wo immer sie hinkam, haben ihnen die Leute Geschichten erzählt von Washington, die sich nicht um die Menschen kümmern würden. Es gibt ja in den ländlichen Regionen der USA eine abnehmende Lebenserwartung unter jungen weißen Männern wegen großer Drogenabhängigkeit. Und diese Drogenabhängigkeit ist in erheblichem Teil entstanden durch die Verschreibung von opiathaltigen Medikamenten durch Ärzte. Und das ist durch Washingtoner Gesetzgebung erlaubt worden. Wenn dann sozusagen die Krankenversicherung ausgelaufen war, dann waren diese Medikamente zu teuer. Und dann stiegen die Patienten um, die inzwischen abhängig waren. Bei uns würde man für viele dieser Krankheiten kein Medikament verschreiben dürfen, das Opiate enthält. Und als das dann nicht mehr möglich war, dann sind sie umgestiegen auf Heroin. Sie haben ein massives Drogenproblem, das was zu tun hat mit dem amerikanischen Gesundheitssystem. Und die Menschen sagen, na, die Pharma-Lobby hat das in Washington durchlaufen lassen. Ich kann gar nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht, aber diese Einstellung, dass die da oben sich nicht mehr um uns hier unten kümmern, die finden sie ja durchaus auch in Europa und nicht immer zu Unrecht. Es ist ja nicht so, dass das Versprechen der Globalisierung für alles wird's besser eingetreten ist, sondern für manche wurde es eben schlechter. Wir haben sowas wie neuen Bildungsfeudalismus, auch bei uns in Deutschland, wo es eher auf die Frage ankommt, welche Beziehungen und Einkommen haben ihre Eltern, als auf die Leistungsfähigkeit der Kinder. Solche Geschichten gibt's eben in allen entwickelten Industrienationen. Und deswegen gibt es auch überall ein Potenzial für das, was wir so Populismus nennen. Der Grund ist aber nicht etwa der überragende Erfolg der Populisten selbst, sondern natürlich das Versagen unserer sozialen Demokratien. Wir, glaube ich, müssen, nachdem wir 30 Jahre die Öffnung der Grenzen gepredigt haben, nicht nur für Menschen, sondern für Daten, für Kapital, für was weiß ich was, brauchen wir jetzt Antworten darauf, wo eigentlich die Grenzen der Öffnung liegen. Wo erhalten Menschen noch Sicherheit? Die Vorstellung, wir nehmen ihnen alle Sicherheit und dann werden die alle noch produktiver und am Ende geht es uns allen besser, das ist eine, die irritiert viele Leute.
Ich erinnere mich sehr gut, ich habe damals 2016 in diesem US-Wahlkampf in Washington gelebt und dort in der Stadt oder District of Columbia gab es nur Clinton-Kane-Plakate in den Vorgärten und wenn sie 100 Kilometer nach Westen gefahren sind, zum Beispiel nach West Virginia, dann haben sie eben Trump, Pence und die Argumente waren eigentlich wirklich sehr stark in Verbindung mit einer Lüge, nämlich dass Kohle und Stahl eine Renaissance erleben werden, ein Wahlversprechen von Donald Trump 2016. Und ich habe da mit den Menschen gesprochen, die das geglaubt haben, diese einfache Message, coal is gonna come back. Also daran haben die in dem Moment wirklich sich daran festgehalten und das geglaubt, dass das stattfinden würde. Mit anderen Worten, Populismus, egal ob er in Ungarn stattfindet oder in den USA stattfindet oder in Brasilien, hat mit der Einfachheit der Message zu tun?
Na klar, gibt es die Sehnsucht nach Einfachheit. Das ist doch was ganz Menschliches. Die Welt ist super komplex geworden. Das hat große Vorteile für uns, die Verbindungen, die zu dieser Komplexität geführt haben. Die Globalisierung hat ja wirklich für viele Menschen zu verbesserten Lebensbedingungen geführt, aber eben auch nicht für alle. Und einfache Botschaften sind der Versuch, sich der, wenn man so will, der harten Realität auch zu entziehen. Die Frage ist nur, warum haben eigentlich sozusagen die Nicht-Populisten den früher in Kohlebergwerken beschäftigten Menschen eigentlich keine eigene Antwort gegeben? Die Antwort von Hillary Clinton in dem Wahlkampf war, naja, das seien diese Deplorables. Also die Leute, die man eigentlich vergessen könnte. Und das ist von den Menschen, wie ich glaube, auch zu Recht, als Missachtung, als Zynismus empfunden worden. Wenn man sozusagen als Nicht-Populist zynisch wird, dann erntet man Zynismus. Und zwar bei Wahlen.
Ganz klar. Ja,
und das,
ja.
Ist das hat, und diese Tendenzen, muss man aufpassen, gibt es eben nicht nur dort.
Die Leute dort haben mir auch erzählt, seit Lyndon B. Johnson ist jeder Präsident da in die Blue Ridge Mountains, also in diese Bergkette West Virginia, Virginia, ja, Kentucky gefahren und hat gesagt, Mensch, wir helfen euch, wir werden euch wieder auf die Beine bringen. Also das Leid, diese Not der Menschen dort, wie auch in manchen Regionen in Deutschland, hat Tradition und immer wieder wird ihnen politisch was versprochen und es wird nie eingehalten.
Ich kann nicht sagen, ob es nie eingehalten wurde, aber Sie erleben ja, dass bei uns einfach soziale Sicherungssysteme existieren, die den Amerikanern fremd sind. Jetzt wird Helikoptergeld durch die Gegend geflogen, weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist. Warum ist das bei uns nicht sinnvoll oder nicht nötig? Na, weil wir eine Arbeitslosenversicherung haben. Die gibt es nicht in den USA.
Klar.
Bei denen gibt es keine gesetzliche Krankenversicherung, keine Rentenversicherung. Das heißt, wenn Sie die Menschen ins Bergfreie stürzen lassen, ihnen nichts, gar keine Sicherheit geben, dann ist doch klar, dass die irgendwann rebellieren. Und mir hat mal jemand die letzten amerikanischen Wahlen erklärt als Can you hear me now Wahl. Nach dem Motto, also wir haben es euch so oft gesagt, ihr scheint es nicht zu verstehen, jetzt wählen wir mal jemanden, damit ihr uns nicht mehr überhören könnt. Und das hat funktioniert. Die Frage ist, muss man das so weit kommen lassen? Ich würde sagen, nein.
Einer tritt auf und sagt, you're fired, und die Message wird gehört. Ja, also ganz klar, das ist ein Spektakel, ja, nach wie vor auch in der Rückschau, obwohl es schon fast 4 Jahre her ist, was nach wie vor Stirnrunzeln verursacht. Ich frage mich manchmal auch, ob das etwas mit einer politischen Erdung zu tun hat, so dass wir das Problem mal adressieren sollten, dass wir einfach so viele Juristen, Berufspolitiker in den Parlamenten sitzen haben. Sie schreiben in Ihrem Buch Mehr Mut, kleine Passage, die Arbeit am Hochofen einer Glasfabrik, am Fließband, im Labor, als Ausfahrer für Waschmaschinen und Kühlschränke bei Quelle, als Bierkutscher, als Nachtportier in einem Göttinger Hotel oder in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung hat mir den Respekt vor körperlicher Arbeit und den Menschen beigebracht, die mit ihrer Hände Arbeit die Steuern erarbeiten, die mir den Besuch einer Universität ermöglichten. Liest sich schön. Diese Bodenhaftung, die da zum Ausdruck kommt, ist das eine Mangelware im politischen Betrieb?
Ich weiß gar nicht, ob das Problem ein Berufspolitiker ist. Lesen Sie von das berühmte Buch Politik als Beruf. Das glaube ich, ist nicht das eigentliche Problem. Die Frage ist, auf welchem Weg sind Sie dahin gekommen? Und da ist das natürlich so, dass wir alle Profiteure der Aufstiegsmöglichkeiten sind, die die Bundesrepublik Deutschland vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren geschaffen hat. Das heißt, viele im deutschen Parlament hätten in den 50er Jahren keine akademische Ausbildung gemacht, sondern wären, wie das meine Schulkameraden machen mussten, nach Klasse 9 irgendwo in die Ausbildung gegangen. Als zu Hause hieß, 9 Jahre sind genug, dann muss Geld ins Haus kommen. Durch die Bildungsreform der Sozialdemokraten und der Liberalen ist es zu einer großen Bildungsexpansion gekommen. jemand wie Franz Müntefering, der gesagt hat, er sei eben nur zur Volksschule gegangen, natürlich würde der heute Abitur machen. Und natürlich wäre der wahrscheinlich in einem akademischen Ausbildungsgang gelandet. Das heißt, das hat dazu geführt, dass wir eine, wenn Sie so wollen, doch relativ akademisierten Parlamentsbetrieb haben mit vielen Menschen, die jedenfalls eher schon in dem oberen Segment unserer Gesellschaft ihre Lebenserfahrung gesammelt haben. Das ist erstmal nichts Böses, sondern das ist eine Entwicklung, die man ja auch begrüßen muss, dass viele Menschen heute, jedenfalls viel mehr als damals, ihre Laufbahn einfacher gestalten können. Als ich zur Schule ging, machten gerade mal 10% eines Jahrgangs Abitur. Wir anderen machten Realschule oder Hauptschule. Und das führt aber natürlich dazu, dass sie in den Parlamenten, Alltagserfahrungen nicht mehr haben, die aber zur Beurteilung der Gesellschaft wichtig sind. Und in Krisensituationen merkt man das. Ich war sehr dafür, dass wir 2015 die Grenzen offen halten, weil ich jede Alternative dazu für unmenschlich gehalten hätte. Aber mir war relativ klar, dass das in Deutschland zu erheblichen Spannungen führen wird, weil es natürlich Menschen gibt, die ahnen, dass sie auf einmal in Konkurrenz mit 1 Million Flüchtlinge bei preiswertem Wohnraum sind oder in Konkurrenz mit Jobs, die keine hohe Qualifikation brauchen oder ihre Kinder auf einmal in größeren Schulklassen sitzen. In meiner Partei ist damals, wie in anderen auch, sind diese Fragen gar nicht gestellt worden, weil man glaubte, mit sozusagen der richtigen Haltung würde man die Menschen schon überzeugen. Und da habe ich so gedacht, Mensch, wie wenig wissen wir eigentlich noch von den Ängsten und Sorgen von Leuten, die eben nicht dem liberalen Bürgertum angehören, wie das der Großteil der Parlamentsabgeordnete ist, und habe gemerkt, dass wir gar nicht mehr sprech- und redefähig sind mit dem Teil von Menschen, die sich ja am Anfang kaum getraut haben, ihre Sorgen zu sagen, weil sie sofort in eine rechtsradikale Ecke gestellt wurden. Und als dann die Populisten sich dieses Themas bemächtigten, da auf einmal gab es ein Ventil. Das war sowas wie ein Repräsentationsdefizit dieses Teils der Bevölkerung, die ja nicht Ausländerfeinde waren oder Rassisten, sondern die Fragen an die Politik hatten, die wir gar nicht hören wollten. Und das hat was damit zu tun gehabt, glaube ich, dass doch ein erheblicher Teil von uns nicht mehr die in den Lebensbedingungen Lebenserfahrung sammelt, die in unserer Bevölkerung eben auch da sind und die nicht akademisiert sind, die nicht in hohen Einkommensverhältnissen leben und die manchmal auf so eine schwere Verunsicherung, wie das ja damals durchaus der Fall war, anders reagieren, als wir uns das wünschen. Und wenn wir mit denen nicht reden, dann landen die bei den Falschen.
Herr Gabriel, ich kann natürlich nicht mit Ihnen reden, ohne die SPD anzusprechen. Dauer-GroKo, miese Wahlergebnisse, miesere Prognosen, ein Parteivorsitzenden-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, das öffentlich wenig wahrgenommen wird. Gäbe es sie nicht schon, müsste man sie erfinden. Das sagten Sie bei der Atlantikbrücke zur Amtseinführung. Ist das nicht in Wirklichkeit? Also wenn wir die Probleme dieses Landes, dieses Kontinents mal in die Hand nehmen, für die SPD nicht auch so? Also ist nicht soziale Gerechtigkeit der ausschlaggebende Faktor, wenn wir uns dem wahrhaft großen Thema der Rettung des Planeten, also der Rettung vor der Klimakatastrophe, widmen wollen? Menschen kümmern sich doch dann um die Erderwärmung, wenn sie Fairness erfahren und wenn sie anständig leben können, oder?
I couldn't agree more.
All right.
Ein katholischer Bischof hat mal einen Satz gesagt, von dem ich glaube, der würde eigentlich als SPD-Programm ausreichen. Wir brauchen ja immer 150 Seiten, um zu erklären, was wir wollen.
Ist nicht gut,
und
ja.
Der schaffte das mit einem Satz. Und dieser Satz lautete: Das Ziel der Globalisierung müsse doch bitte Gerechtigkeit für alle und nicht Reichtum für wenige sein. Da habe ich gedacht, boah, in einem Satz, um was es hier eigentlich geht. Das ist natürlich leichter gesagt als getan und man muss sich dann der Mühe der Ebenen auch stellen und die Frage, wie geht das? Ich glaube allerdings, dass in der Tat eine Sozialdemokratie nötig ist, die den Blick hat in die Welt, von der Welt nach Europa, von da nach Deutschland und dann auf die eigene Partei. Also was passiert in der Welt? Was heißt das für Europa? Was bedeutet das für Deutschland? Und was heißt das für Sozialdemokraten? Leider machen wir das oft umgekehrt. Wir gucken, wie wünschen wir uns die Welt? Und dann versuchen wir, Leuten zu erklären, dass das doch bitte so sein muss, wie wir uns das wünschen. Das reicht nicht. Wir gehen den schwierigen Fragen, wie verbinden wir Klimawandel und wirtschaftlichen Erfolg, eher aus dem Weg. Und weil es gerade modern ist, beschreiben wir alle notwendigen Klimaschutzmaßnahmen, die wir brauchen. Die eigentliche Frage ist aber, wie schafft man das, ohne, sagen wir, die wirtschaftliche Substanz dieses Landes zu beschädigen? Und übrigens auch, wie man die mitnimmt, die in der Automobilindustrie, in der Energiepolitik, in der Chemie, im Stahl möglicherweise auf diesem Weg ihren Job verlieren. Ich habe ja 7.500 Leute nebenan in einem Motorenwerk eines Automobilherstellers, die wissen, dass bei der Elektromobilität da noch 1.500 übrig bleiben oder 2. Und die Frage, was machen wir eigentlich mit den anderen, beantwortet niemand. Wir tun gerade so, als wären wir wegen Corona in der Krise. In Wahrheit ist Corona nur ein Brandbeschleuniger. Dahinter verbirgt sich ein dramatischer Wandel in der Wirtschaft, viel mit Digitalisierung zu tun, aber auch viel mit den notwendigen Maßnahmen im Klimaschutz. Die Frage zu beantworten, was machen wir eigentlich mit denen, die dabei ihren Job und ihren Lebensunterhalt, ihre Sicherheit verlieren, beantwortet zurzeit keiner. Genau. Das müsste die Sozialdemokratie tun.
Und gibt es für die Sozialdemokratie, ich sage immer ganz gerne, die Mitte ist ganz schön voll politisch, in Deutschland und anderswo auch. Gibt es nicht ein Plätzchen ein bisschen weiter links und könnte die SPD nicht mal über den Schatten springen und sagen, mit Menschen wie Bodo Ramelow können wir auch zusammenarbeiten, warum denn eigentlich nicht?
Das macht sie doch schon ganz lange. Die Mitte, das ist so Mode geworden. Die Mitte, die Mitte ist doch ein Begriff für Mehrheitsfähigkeit. Das ist doch kein fixer Ort, sondern als Willy Brandt begonnen hat, die Entspannungspolitik zu formulieren, war das randständige Politik. Die Mitte der Gesellschaft wollte das nicht. Und dann hat er darum gekämpft, das mehrheitsfähig zu machen. Und irgendwann war er auf einmal mit seiner Politik in der Mitte der Gesellschaft, weil die Politik mehrheitsfähig war. Ich kann mit diesen Begriffen wenig anfangen. Eine Koalition mit der Linkspartei ist in der Vergangenheit nicht an der SPD gescheitert, sondern daran, dass es keine sozusagen Möglichkeit gab, sie davon zu überzeugen, dass der Slogan »Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten« keine gute Ausgangslage für eine gemeinsame Koalition ist. Es gibt in der Linkspartei 2 Parteien. Eine, die ist in Ostdeutschland, die will im Kern regieren. Und eine, die war in der Vergangenheit im Wesentlichen in Westdeutschland. Und das waren alle SPD-Hasser, die man so finden konnte.
Ich möchte so gegen Ende unseres Gesprächs noch mal ein ganz kleines bisschen persönlicher werden. Und zwar mit der Frage, wie geht eigentlich Sigmar Gabriel mit Shitstorms um? Wie baut er Resilienz auf?
Nicht lesen.
Ja, okay. Nawalny, die Empfehlung, Mensch, lass den Putin mal in Ruhe wegen der Vergiftung des Kreml-Kritikers. Shitstorm, Tönnies beispielsweise, Beraterhonorare kassiert, auch aus der eigenen Partei, wirklich heftige Worte. Muss man da so ein bisschen Zen-Buddhismus aufbauen und meditieren, jenseits des Nichtlesens?
Weiß ich nicht. Also erstens, alter Ratschlag von Helmut Schmidt, wenn du weißt, steht was Schlechtes über dich in der Zeitung, kauf dir die Zeitung nicht. Also das beruhigt schon mal. Ne? Manches nehmen natürlich trotzdem zur Kenntnis. Dann finde ich, ist der erste Grund, mal gucken, ist was dran? Gibt es irgendwie, könnte es sein, das macht man nie am Anfang. Also im ersten Moment ist natürlich immer alles falsch, was über einen berichtet wird, ist doch klar. Aber sozusagen mit 1-2 Tagen Abstand dann nochmal gucken, könnte was Richtiges dran sein an der Kritik. Und wenn Sie das feststellen, dann ist es am besten, Sie geben es zu. Und wenn Sie den Eindruck haben, es ist nicht so, na, dann müssen Sie halt damit leben, dass es andere Menschen gibt, die anderer Meinung sind. Übrigens, die Tat, und manchmal kommt es auch einfach darauf an, stimmt das eigentlich, was da so behauptet wird? Ich habe nur gesagt, ich finde die Politik Merkels vernünftig, erstmal zusammen in Europa zu gucken, gibt's eigentlich mit eine Möglichkeit, mit den Russen Aufklärung zu betreiben, bevor man gleich nach Sanktionen ruft. Und ich sage, die Tatsache, dass Putin Nawalny hat nach Deutschland ausreisen lassen, dass da Leute fragen, wieso sollte er das eigentlich tun, wenn er gleichzeitig den Mordauftrag gegeben hat, diese Frage ist doch nicht völlig unsinnig. es spricht ja vieles dafür, dass es in Russland so ein Gemisch gibt aus organisierter Kriminalität, korrupten Politikern und Geheimdiensten. Und natürlich kann man sagen, und darf man auch sagen, dafür ist die russische Politik verantwortlich, dass es das gibt. Aber das ist noch was ganz anderes, als ob man sagt, Putin habe quasi einen Mordauftrag gegeben. Und Achtung, nicht in der Politik mit zwei Messlatten arbeiten. Es gab wesentlich mehr Indizien dafür, auf welchem Wege Herr Khashoggi umgebracht wurde. Und ich habe nicht gelesen, dass Europa dann gesagt hat, jetzt nehmen wir kein Öl mehr von Saudi-Arabien. Und deswegen fand ich den Weg von Merkel völlig richtig zu sagen, das ist ein Vorgang, über den können wir nicht hinwegsehen. Wir laden die Russen jetzt ein, an der Aufklärungsarbeit mitzumachen und wir werden in Europa beraten, wie wir dann damit umgehen. Das fand ich eine angemessene und abgewogene Reaktion. Wenn am Ende Russland nichts tut und wenn sich die Anzeichen dafür mehren, dass die russische Staat doch mit involviert ist, dann finde ich, gibt es auch Grund genug in Europa für Sanktionen. Aber sozusagen, da gibt es einen Fall, es gibt Anzeichen dafür, dass die Ursache in Russland liegt und sofort schreit der Erste danach, es war Putin und jetzt müssen wir aber Nord Stream killen. Das fand ich ehrlich gesagt, mir ein bisschen zu schnell. Und deswegen fand ich die Reaktion von Merkel richtig.
Das war der Fall Nawalny. Der andere Fall, den ich angesprochen hatte, war Tönnies, mit heftiger Kritik auch aus den eigenen Reihen. Ja. Wollen Sie dazu auch noch mal was sagen?
Nicht mehr. Mir ist das egal. Von mir hätte ich das auch machen. Was ist denn? Da hat mich ein Unternehmer gefragt, ob ich ihm helfen kann bei Exportauseinandersetzungen mit China. Also was ist daran eigentlich verwerflich?
Naja, ein Beraterjob für 10.000 Euro im Monat bei einem Unternehmen, das seine Mitarbeiter nicht richtig bezahlt und Tiere zu furchtbaren Bedingungen hält.
2015 wurden die ersten Berichte öffentlich, unter welchen üblen Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischindustrie gearbeitet wird. Daraufhin habe ich das damalige Sozialministerium von Frau Nahles gebeten, sich darum zu kümmern und bekam die Antwort, dafür seien gerade keine Kapazitäten da. Da habe ich gesagt, okay, ich finde das so schlimm, ich mache das selber. Ich war Wirtschaftsminister, ich war nicht Sozialminister oder Arbeitsminister. Dann habe ich die Fleischbranche eingeladen und habe mit denen erstens einen Branchenmindestlohn vereinbart, zweitens, dass sie von den Werksverträgen nach rumänischem und bulgarischem Arbeitsrecht zu deutschem Arbeitsrecht übergehen, also in Deutschland krankenversichert sind und rentenversichert, dass schrittweise der Anteil der Festbeschäftigten erhöht wird und in den Wohnraum investiert wird. Das haben wir festgehalten und vereinbart und auch einmal pro Jahr überprüft. Und der am stärksten dafür geworben hat, diesen Weg mitzugehen, hieß Tönnies. Es gab andere Unternehmen, die weit schwieriger waren und die weit weniger bereit waren, die Arbeits- und Lebensbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Damals hätte ich mir gewünscht, dass viele von denen, die heute aufschreien, uns mal unterstützt hätten. Auch in meiner Partei hat sich für das Thema keiner interessiert. Damals haben wir versucht, das Verbot von Werksverträgen bereits durchzusetzen. Das ist weder in meiner Partei noch in der CDU/CSU auf Zustimmung gestoßen. Deswegen mussten wir es dabei belassen, wenigstens die Vereinbarung durchzusetzen, die ich Ihnen gerade geschildert habe. Und wenn Sie dann nach ein paar Jahren diesen Sturm der Empörung hören, dann fragt man sich, sag mal Jungs, wo wart ihr eigentlich, als wir vor 3-4 Jahren dieses Thema aufgegriffen haben? Warum habt ihr uns damals eigentlich nicht unterstützt? Und warum beschimpft ihr jetzt den, der damals derjenige war, der am ehesten bereit war, die Bedingungen zu verbessern? Verstehen Sie, das macht einem dann manchmal im Nachhinein, denkt man sich, naja, es sind halt doch viele dabei, die ein schlechtes Gedächtnis haben.
Zum Schluss, wir wollten nochmal Europa ganz kurz aufgreifen. Resilienz, Weltresilienz, europäische Resilienz. Wir haben die Plattentektonik zwischen China, vielleicht könnten wir Indien erwähnen, Russland ein bisschen an der Seite und die große Unwägbarkeit in den Vereinigten Staaten. Wenn Sie so eine Roadmap wirklich auf den Bierdeckel schreiben müssten, was muss Europa jetzt tun, um in die Lücke zu springen, wirklich, und Verantwortung zu übernehmen?
Na, das Erste, was Europa machen muss, ist, es muss sich einen gemeinsamen Blick auf die Welt antrainieren. Solange wir in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, nehmen Sie mal Libyen, eine Situation haben, wo ein Teil Europas den gewählten Ministerpräsident in Tripolis unterstützt und ein anderer Teil seinen Bürgerkriegsgegner Haftar, so lange wird das nichts mit einer gemeinsamen Rolle. Wir brauchen einen Blick auf der Welt, auf die Welt, der ein gemeinsamer ist. Ich fand den Vorschlag des französischen Staatspräsidenten, einen gemeinsamen europäischen Sicherheitsrat zu bilden und übrigens sogar Großbritannien mit Sitz und Stimme da reinzuholen, selbst wenn sie die EU verlassen haben, das fand ich eine sehr gute Idee, weil man erstmal angewöhnen muss, gemeinsam auf die Welt zu gucken. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man dann auch Initiativen in die Welt bringt. Ich frage mich, warum gibt es eigentlich kein Angebot Europas an die Vereinigten Staaten, eine eigene One Belt, One Road Initiative in Afrika anzubieten, in den Wettbewerb mit China zu gehen. Wir bauen hier es wird eine Schienenverkehrsverbindung von Belgrad nach Budapest gebaut, also in Europa, ja. Und finanziert wird es durch China, weil die Europäische Union nicht in der Lage ist, ein wettbewerbsfähiges Angebot vorzulegen. Also wir scheitern schon im Kleinen. Und wenn wir das nicht ändern, wenn wir nicht in künstliche Intelligenz investieren, und zwar nicht in homöopathischen Dosen, sondern in der Größenordnung, wie das die USA und China machen, dann werden wir abgehängt werden. Und dann bringen wir kein Gewicht in die Waagschale, kein wirtschaftliches Gewicht, kein politisches und natürlich auch kein militärisches.
Schaffen wir das?
Ich glaube, dass Europa alles hat, was es dafür braucht. Es ist eine Frage des politischen Willens. Und ich glaube, in der Außen- und Sicherheitspolitik ist vielleicht sogar die Chance, es am ehesten hinzubekommen. Was wir auch machen müssten, ist den Euro zu einer internationalen Reservewährung zu machen. Solange wir quasi komplett am Dollar hängen, werden wir ökonomisch als Europäer nicht souverän werden. Dann können wir noch dreimal sagen, dass Handel mit dem Iran wünschenswert ist, weil das quasi der Gegenzug zum Verzicht des Irans auf Atomwaffen war. Niemand wird sich in Europa trauen, mit dem Iran Geschäfte zu machen, weil sie alle im Dollar refinanziert sind und sofort unter Sanktionsdruck geraten. Der Ausweg ist, den Euro zu stärken. Das aber geht nur, wenn er gemeinschaftlich verbürgt wird von den Mitgliedschaften. Und genau das scheuen wir Deutschen wie der Teufel das Weihwasser. Weil wir glauben, wenn wir den gemeinschaftlich verbürgen, dann schmeißen die im Süden das Geld zum Fenster raus und wir müssen dafür haften. In der Tat muss man Vorkehrungen dafür treffen, dass das nicht passiert. Aber die Vorstellung, dass in der Welt von morgen man die Wahl hat zwischen gar keinem Risiko und einem Risiko, die halte ich für falsch. Wir werden in der Welt von morgen Risiken abwägen müssen. Das Risiko, komplett abhängig vom Dollar zu sein, gegen das Risiko, dass sich in Europa Länder nicht an die vereinbarten Spielregeln halten. Und ich glaube, dass man bei dem zweiten Risiko eher Möglichkeiten hat einzugreifen als beim ersten. Solche Entscheidungsprozesse voranzutreiben, das finde ich ist notwendig. Europa muss ökonomisch souveräner werden.
Und welche Zeit wäre besser dafür als die unsere, mitten in der Krise mit hoch virtuellen Geldströmen, wo schwarze Nullen, Austeritätsprinzipien eigentlich gar keine Anwendung mehr haben können. Also eigentlich haben wir da auch eine Chance in der Krise, richtig?
Ja, aber sozusagen Geld auszugeben ist ja an sich noch keine Qualität.
Ja, also ist richtig zu investieren.
Ja, das glaube ich ist die eigentliche Chance. Jetzt den Wechsel zu vollziehen zwischen der anfangs notwendigen Konjunkturpolitik, um die Wirtschaft nicht total abstürzen zu lassen, hin zu dem, was man dann ein bisschen schwer verständlich Strukturpolitik nennt oder was eigentlich Wachstumspolitik ist. Also, wie stärken wir erneuerbare Energien weiter? Wie gehen wir in Richtung Wasserstoffwirtschaft? Was können wir tun, um die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben? Was tun wir im Bereich künstliche Intelligenz, Digitalisierung. Ich finde, da müssen die Investitionen jetzt hin. Sonst geraten wir ein bisschen in Gefahr, dass wir viel Geld ausgeben, hohe Defizite machen zur Konservierung dessen, was wir gestern hatten und nicht zur Schaffung dessen, was wir morgen brauchen. Und ich glaube, das ist eine schwere Aufgabe, die Politik vor sich hat. Und sie wird wohl auch ein bisschen mit dem Motto verbunden sein müssen, Ärmel hochkrempeln. Ich glaube nicht, dass das Motto gut ist, Gürtel enger schnallen, was schon viel zu viele Menschen gibt, die den Gürtel im letzten Loch haben. Aber das Motto, macht euch keine Sorgen, der Staat schafft das alles, das ist auch nicht das Richtige. Es wird eine Phase geben, wo wir uns alle miteinander mehr werden anstrengen müssen, als das vielleicht in den letzten 10 Jahren der Fall ist. Und zwar deshalb, damit es danach wieder besser wird. Ich glaube, diese politische Botschaft, die darf man den Menschen nicht verschweigen. Das Coronavirus macht die ganze Welt ärmer. Und ich glaube, wenn wir da wieder raus wollen, dann wird das bedeuten, dass wir ein bisschen mehr zulegen müssen, zumal es Teile der Welt gibt, die so hungrig sind und so sehr an ihrem Aufstieg arbeiten, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass es einfach so bleibt, wie es bisher war.
Mir gefällt das als Schlusswort sehr gut. Ich gebe frank und frei zu, ich würde gerne noch 2-3 Stündchen weiter mit Ihnen sprechen, aber das sprengt dann jedes Format. Sigmar Gabriel, danke für Ihren Besuch hier im Konvent-Kiosk. Wir hören und sehen uns dann ja auch wieder beim Deutschen Wirtschaftsforum digital, gemeinsam mit der Zeit am 4. und 5. November, unmittelbar nach der US-Wahl. Dann werden wir den Wahlausgang vielleicht schon haben und reflektieren das Ende der Ratspräsidentschaft, der deutschen Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Herzlichen Dank.
Alles Gute. Tschüss.
Konvent Kiosk, der Podcast. Überall dort, wo es Podcasts gibt.